Ich bin Nicole Ramper und ich habe zusammen mit Simone Ciuccio die Ausstellung zu Johannes Robert Zürich «Alles sehen» kuratiert.
Ich bin Patricia Banzer, Journalistin, und wir sprechen jetzt gemeinsam über diese Ausstellung, über diesen Menschen. Nicole Ramper, Sie haben sich 2 Jahre sehr intensiv mit ihm als Menschen und Künstler befasst. Was hat diese Auseinandersetzung mit Ihnen gemacht? Das geht ja nicht spurlos an einem vorbei.
Ja, das ist so. Ich habe 2 Jahre lang mich verloren im Werk von Zürich und mich auch gefunden. Einerseits war ich erschlagen von dem Umfang. Also das Oeuvre zählt über 7000 Werke, und das waren Stunden, ja Tage im Archiv der Nachlassstiftung in Luzern, und das waren einfach Blätter um Blätter um Blätter. Ich war einfach fasziniert. Ich war fasziniert von der Intensität, die dieser Künstler gelebt hat. Die Intensität, die man eigentlich in fast jedem Blatt spürt. Johannes Robert Zürich war ein zeitlos Suchender, ein Fragender. Er hat nach dem Mensch im Menschen gesucht. Und er hat aus seiner eigenen Biografie heraus, er war ja auch gesellschaftlich sehr lange eigentlich ein Solitär, sich immer wieder, glaube ich, auch diesen Fragen gestellt. Was ist quasi, ja, man könnte von der Conditio Humana sprechen. Was ist die Bedingtheit des Menschseins? Was heißt es, Mensch zu sein? Also Menschsein heißt Trauer, Leid, Liebe, die Sehnsucht auch nach Intimität und Liebe. Das hat ihn beschäftigt.
Was waren so die Hauptstationen dieses Lebens?
Johannes Robert Zürich ist in Aarau geboren und hat seine Kindheit dann eigentlich zwischen Zürich und Genf verbracht. Eine diesbezüglich interessante Geschichte, die ich jetzt gern einstreuen möchte.
Unbedingt.
Er hat offenbar schon in ganz jungen Jahren immer und überall gezeichnet. Stift, Papier oder auch mal an die Wand. Sein Vater, der hatte eine Druckerei in Aarau. Und es gibt da so eine schöne Geschichte, dass Zürich in noch jungen Jahren, dass er sich in der Druckerei aufgehalten hat, und dann ist da Druckfarbe ausgeflossen, schwarze Druckfarbe. Und dass er dann so ganz selbstvergessen angefangen hat, mit dieser herausfließenden Druckfarbe zu zeichnen. Und ein späterer Sammler dann von ihm hat das beobachtet. Ich habe das dann irgendwo gelesen, dass er gemeint hat, er hätte da schon gesehen, dass das quasi eine Künstlerkarriere ist, die sich da schon abzeichnet.
Und das ist dann auch eingetroffen?
Ja, es ist ein Künstlerleben, das er gelebt hat. Nach dem Tod seines Vaters, der ist sehr jung gestorben, also Zürich war 12 Jahre alt, als der Vater gestorben ist. Dann sind auch seine beiden Geschwister im gleichen Jahr verstorben, und dann ist er wirklich so schicksalsverbunden mit seiner Mutter zurückgeblieben, und dann sind sie nach Zürich gezogen. Da hat er während der Schulzeit, und das ist eigentlich ganz wichtig, hat er seinen dann wirklich lebenslangen Freund Walter Kern kennengelernt. Das war dann ein späterer Kunstkritiker, Künstler. Und im Alter von, ich glaube, er war knapp 20, hat seine Mutter Arbeiten von ihm Hodler geschickt. Der war damals in Genf. Und das war dann so eine wichtige Station. Also Hodler hat diese Skizzen gesehen und hat dann Zürich ermuntert, nach Genf zu ziehen mit seiner Mutter, was er gemacht hat. Und hat da auch Hodler assistiert. Und der nächste Schritt war dann eigentlich ziemlich bald so der Schritt in den Rückzug. 1922 hat er sich von der Zivilisation zurückgezogen und ist dann in dieses Waldhaus oberhalb von Monte Locarno hat er sich zurückgezogen für 10 Jahre.
Ja, über diesen Rückzug müssen wir unbedingt noch sprechen.
Ja.
Vielleicht gerne eine Frage zur Themenwahl. Mhm. Wenn man durch diese Ausstellung streift, diese Bilder an einem vorbeiziehen lässt, dann fällt ja schon sehr auf, dass diese Themenwahl sehr düster ist. Ja. Also man geht vorbei an Todesdarstellungen, an gebeugten, auch gebrochenen Menschen, gezeichneten Menschen. Mhm. Man sieht Einsamkeit, sexuelle Ausbeutung, vielleicht Prostitution, ja, Randgestalten aller Art. Man sieht Gesichter, die ein bisschen das Gegenteil sind von perfekten Instagram-Darstellungen, die wir uns heute doch auch gewohnt sind. Woher kommt diese Wahl oder diese Anziehung zu solchen Themen?
Ja, also ich denke, einerseits war er natürlich ein Kind seiner Zeit, also eine Art Seismograph der Zustände.
Also diese Zwischenkriegszeit.
Genau, in seinem Fall jetzt die Zwischenkriegszeit. Und wenn man auch über Schürch jetzt hinausschaut, ist gerade auch die Anwesenheit oder die Motivwahl des Todes ist eigentlich fast allgegenwärtig. Also das ist jetzt nicht spezifisch nur bei Schürch der Fall. Aber es ist schon so, dass es bei Schürch auch noch eine ganz persönliche Erfahrung ist, die da mitschwingt. Wie gesagt, ist sein Vater gestorben, als er erst 12 Jahre alt gewesen ist. Und auch seine beiden Geschwistern, die sind an Tuberkulose gestorben. Also was es heißt, geliebte Menschen zu verlieren, das hat er sehr früh erfahren müssen. Und das hat ihn natürlich auch geprägt. Und dann war er, abgesehen davon, war er der festen Überzeugung, dass er aufgrund seines Horoskops, also Schürch hat sich auch sehr intensiv mit der Astrologie beschäftigt, und er war überzeugt, dass er aufgrund der Sternenkonstellationen und der Planetenkonstellationen zum Zeitpunkt seiner Geburt, dass er da eine ganz besondere Beziehung zum Tod hat. Also das ist mal so diese Geschichte. Und zeittypische Motive sind natürlich auch diese Bordellszenen, die Szenen in den Cafés, die Szenen im Zirkus. Wir sind in der Zeit der Modernisierung. Es ist die Urbanisierung, die Industrialisierung, die natürlich in voller Fahrt ist. Die Unterhaltungsindustrie hat sich da natürlich herausgebildet. Und da war der Zirkus, wo die Leute sich so ein bisschen ablenken können. Das sind natürlich auch neue Sujets in dem Sinne, die da auch über Schürch hinaus bei anderen Kunstschaffenden zu finden sind.
In dieser Darstellung der Armut, dieser auch gebrochenen Gestalten, hat er auch politische Motive?
Nein, er hat eigentlich immer betont, dass ich habe das mehrfach in Briefen gelesen, dass er gesagt hat, er möchte sich nicht interessant machen durch die Wahl der Motive, dass er diese tristen, düsteren Gestalten darstellt. Es gehe ihm auch nicht um ein Anklagen, sondern es geht wie so in die Richtung der inneren Notwendigkeit. Er hätte eigentlich gar nicht anders können. Er hätte immer wieder versucht, so schöne Gestalten zu malen, aber die seien dann immer so grotesk geworden und einfach nur lächerlich. Respektive, wenn er auch eben versucht hat, etwas im klassischen Sinne Schönes zu machen, dass er das nicht konnte. Und er hat eben auch gesagt, im vom Leben zerrütteten Körper, da sehe er alle Abgründe der menschlichen Existenz und er könne darüber nicht hinwegsehen. Und diese Gestalten, die würden sich in ihm, in seinem Inneren, würden die sich aufdrängen und er müsse das quasi abladen. So.
Das habe ich auch irgendwo gehört, dass er eigentlich nicht darstellen konnte, was von außen an ihn herangetragen wurde, sondern die Bilder mussten von innen kommen.
Genau, es gibt da auch eine aussagekräftige Geschichte, die Erika Ebinger-Leutwiler erzählt in einem der Videos, die wir in der Ausstellung zeigen. Also sie war die Lebensgefährtin der letzten Jahre. Dank ihr gibt es heute auch den Nachlass. Und sie berichtet von einer Szene, als ein Ehepaar zu ihnen nach Hause gekommen ist und Schürch hätte die Frau auf Auftrag zeichnen sollen. Und dann seien die da hereinspaziert, hätten da ein weißes Tuch drapiert, also wunderbar vorbereitet. Die Frau hat sich da hingelegt und Schürch wollte anfangen zu zeichnen und er musste abbrechen. Und er hat danach gesagt, ich kann das nicht. Ich kann nicht ab Modell zeichnen.
Obwohl er das Geld wahrscheinlich nötig gehabt hätte.
Obwohl er, und das hat sie auch gesagt, das Geld wäre dringend nötig gewesen. Die haben ja wirklich in ärmsten Verhältnissen gelebt. Aber er konnte das nicht. Er musste ein Motiv emotional durchleben, bevor er das irgendwie aufs Papier bringen konnte.
Das klingt interessant und es klingt anstrengend.
Oder intensiv. Ich glaube, für ihn war das einfach der einzige Weg. Ich glaube, er hat sich nie die Frage gestellt, oder doch, die Frage nach dem richtigen Weg im Leben wie in der Kunst. Das hat ihn immer begleitet und für ihn war das immer eine Frage auch wieder des Wahrheitsanspruchs, bei sich selbst zu sein, seinen Weg zu gehen. Er hatte ja auch so ein bisschen eine Schicksalsgläubigkeit oder der Glaube ins eigene Potenzial, das zu leben, was wie vorbestimmt ist bis zu einem gewissen Grad. Und es war eben die innere Notwendigkeit, er konnte gar nicht anders. Mhm.
Was ich ja noch spannend fand, ist, dass Schürch ja heute eigentlich, also vielleicht in auserwählten Kreisen ist er noch bekannt, aber in vielen anderen erst weitgehend unbekannt. Warum habt ihr euch entschieden, ihm nochmals diese Plattform zu geben?
Also es ist so, dass die Idee, eine Ausstellung im Aargauer Kunsthaus zu machen zu Schöch, die geht zurück ins 2019. Und zwar war das die Stiftung, die Erika Ebinger-Leutwiler Stiftung in Luzern, eben die heutige Nachlassstiftung, die auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ob wir daran interessiert wären, weil Schöch ein Schwerpunkt in der grafischen Sammlung des Aargauer Kunsthauses ist. Also frühere Direktoren haben Schöch gesammelt. Auch ein bisschen eine Tradition des Aargauer Kunsthauses, sich Outsidern zu widmen und denen eine Plattform zu geben. Natürlich auch im Glauben daran, dass die künstlerische Qualität entsprechend ist. Und es gab immer wieder, wenn man Schürch gezeigt hat, gab es einfach sehr interessierte Rückmeldungen. Wer ist das? Die Frage dann eigentlich auf sehr positive Resonanz gestoßen ist und entsprechend hat man sich dann dazu entschieden, Schürch wieder zu zeigen. Und natürlich auch, weil er einfach ein großartiger Künstler ist, den viele nicht kennen.
Haben Sie ihn selbst gut gekannt vor dieser Ausstellung?
Nein, ich habe ihn wirklich nicht gut gekannt. Ich wusste knapp, dass es Werke von Schürch im Aargauer Kunsthaus in der Sammlung hat. Aber nein, ich habe ihn nicht wirklich gekannt und das war für mich eine Offenbarung. Also Schürch, sein Leben und sein Werk kennenzulernen, das war für mich wirklich eine Offenbarung.
Das ist ein großes, schönes Wort.
Ja, ich kann es nicht anders beschreiben.
Ihre Recherchen waren intensiv und dauerten, wie Sie sagten, 2 Jahre. Das ist ja auch eine Art Detektivarbeit. Man hat viel zur Verfügung. Sie haben von Tausenden von Blättern gesprochen. Man muss aber auch suchen, dann sich um diese Notizen und Briefe kümmern, sich da einlesen. Ich weiß nicht, können Sie ein bisschen erzählen, wie das war? Was war besonders oder vielleicht auch besonders schwierig in dieser Recherchezeit?
Also schwierig, vielleicht eher das Wort herausfordernd, sich in diesem großen Konvolut zurechtzufinden. Und dann war es uns aber auch wichtig, die privaten Sammlungen aufzuspüren, nach Möglichkeit zu schauen, was gibt es wirklich alles und wo in der Schweiz befinden sich diese Arbeiten. Und da haben wir natürlich ja auch via Stiftung, aber auch über andere Kontakte, das eine ergibt ja dann auch manchmal das andere, sind wir auf Personen gestoßen und haben da wirklich einfach Perlen gefunden. Ich erinnere mich vor allem an die eine Sammlung in Zürich, eine Privatsammlung in Zürich. Der hatte eine stattliche Anzahl von Schürchwerken und da war eine Karteikarte dabei mit einem Werk, das wir nicht vor uns hatten. Und dann habe ich den Sammler darauf angesprochen, habe gefragt, ja, wo ist diese Arbeit? Und dann meinte er, ja, die wäre schon in seiner Sammlung, aber er wüsste jetzt gerade auch nicht. Beim zweiten Besuch, als wir nochmals vorbeigegangen sind, hat er dann die Arbeit irgendwo in einem Archivkasten hat er die gefunden. Und dann lag die so da. Und ich muss einfach sagen, es ist für mich eines der stärksten Blätter eigentlich der Ausstellung. Es ist einfach ein wunderbares Werk. Eine Frau, die mit so einem selbstbewussten Blick den Betrachter in den Bann zieht und auf eine Art und Weise gemalt ist, die auch so modern ist und auch so zeitgenössisch. Also ich war hin und weg. Das war natürlich auch die Herausforderung generell für uns, eine Auswahl zu treffen. Auf was fokussiert man?
Sie haben ja dann sich auf die Zeichnungen fokussiert, wenn man da durch die Ausstellung läuft. Es entsteht ein Sog, so empfinde ich es. Man geht diesen Linien, diesen Skizzen entlang, die sehr suchend, intuitiv wirken.
Das ist auch die Art und Weise, wie er eigentlich vorgegangen ist. Dass so das intuitiv Suchende auch den Zufall mit einfließen lassen in das Fließen der Tinte. Also Peter Althaus, das ist so der Schürch-Monograph, ein Kunsthistoriker, der sich sehr intensiv mit seinem Schaffen auseinandergesetzt hat. Der hat den Begriff der Spontanzeichnung geprägt oder erfunden. Und das, worauf wir uns fokussiert haben jetzt in der Ausstellung, sind diese Spontanzeichnungen, wie es der Begriff ja eigentlich sagt, Werke, die in einem spontanen Fluss entstanden sind. Also Schürch hat auch immer wieder betont, die Idee soll zum Teufel. Man muss fließen lassen, man muss aus dem Moment heraus kreieren. Obwohl er natürlich sehr der Meinung war, man muss aber auch hartes Naturstudium gemacht haben. Also quasi die größte Idee nützt auch nichts, wenn man, wenn man das Handwerk nicht beherrscht. Mhm. Und das hat er auf jeden Fall. Aber so das intuitive Herangehen, die Bilder aus sich herausströmen zu lassen und aufs Papier zu übersetzen, das ist eigentlich das, was diese Spontanzeichnungen auch auszeichnet.
Es ist ja sehr spannend, wo und wie diese Zeichnungen auch entstanden sind. Also Sie haben es schon angedeutet, eigentlich in ziemlicher Isolation oder Zurückgezogenheit,
ja.
Armut auch in dieser Waldhütte oberhalb von Locarno in Monti. Können wir ein bisschen über diese Zeit sprechen? Das interessiert einen natürlich sehr. Wieso hat er sich dorthin zurückgezogen mit seiner Mutter, muss man sagen? Wie ist das entstanden?
Also hierzu möchte ich noch sagen, dass der Großteil von Schürchs Werk eigentlich nicht datiert ist. Das ist auch eine zusätzliche Herausforderung oder war eine zusätzliche Herausforderung. Aber anhand der datierten Arbeiten kann man sagen, da ist wirklich so dieser Großteil von diesen Spontanzeichnungen entstanden.
Also eine rechte Schaffenswut, die in dieser Waldhütte stattgefunden hat.
Ja, ja.
Vielleicht kann man skizzieren, wie das dort ausgesehen hat.
Er hat von einer Hütte gesprochen. Und jedes Zimmer wird so eine Mystik verstreuen. Er hat auch davon gesprochen, wie jedes kleinste Detail sich auf einmal so mit Liebe füllt. Wenn man das jetzt zusammendenkt mit einer Aussage von Walter Kern, der mal bei Schürch in Genf zu Hause gewesen ist und da gesagt hat, es ist, wenn man da reinkommt, man spürt die Unruhe des Suchenden und dass auch die kleinsten Fragmente, die kleinsten Dinge, die da rumgestanden sind, man hatte das Gefühl, die suchen immer noch so ein bisschen nach Heimat. Alles ist so im Prozess und im Fluss. Und ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich auch so bei Schürch in dieser Waldhütte vorstellen. Das ist, wahrscheinlich war das ein Chaos. Also zumindest weiß man oder kennt man so ein bisschen Räubergeschichten, wie dann die Erika Leutwiler dieses Werk aus dieser Hütte geborgen hat, nachdem er gestorben war. Und ich glaube, das waren wirklich chaotische Zustände. Also nicht schön archiviert, sondern eben intensiv in der Art, wie er gelebt hat, wie er schöpferisch tätig war, das zieht sich irgendwie durch. Eben das Leben war Kunst und Kunst war das Leben.
Mhm. Er ist ja sehr jung gestorben, mit 46 Jahren.
Genau, 1941.
Und das war denn der Grund für diesen Rückzug? Er hat ja auch in Genf, Zürich irgendwo sein Reich schaffen können.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, wenn man so in der Kulturgeschichte schaut, ist das ja auch nichts Neues, dass Kreative, dass Schriftsteller, Philosophen, Künstler immer wieder auch den Rückzug gesucht haben. Es gibt ja diese Aussage von ihm, die wir auch in die Ausstellung mit einbezogen haben. Ich muss weg von der Welt, ich muss zu der Welt in mir. Und er hat davon gesprochen, dass er weg muss vom Getrotte dieser Herdenmenschen. Er hat eigentlich alles, was mit Konvention zu tun hatte, das war ihm einfach zutiefst
zuwider.
Genau. Und er wollte seinen eigenen Weg finden und hat für sich den Entscheid gefasst, ich brauche dafür den Rückzug, ich brauche dafür auch Natur und ist entsprechend dann mit seiner Mutter eben in diese Hütte gezogen.
Ich wollte sagen, er brauchte auch Unterstützung, er brauchte auch seine Mutter. Wie stellt man sich diese Zweisamkeit vor?
Ja, das ist natürlich alles nur Hypothese. Also ich habe jetzt in seinen Briefen, die wir ja jetzt für die Ausstellung erstmals transkribiert haben, eine Auswahl von diesen Briefen, die er während dieser Zeit an Walter Kern geschrieben hat, da hat er von seiner Mutter eigentlich nie gesprochen. Also es kann sein, dass wir, wie gesagt, wir haben einfach eine Auswahl getroffen. Es kann sein, dass in anderen Briefen wäre sie vorgekommen. Aber er hat nie von seiner Mutter gesprochen. Aber man weiß, dass seine Mutter ihm auch Aktmodell gesessen hat. Das muss schon eine sehr Vertrauensbasis gewesen sein. Und man weiß auch, dass die Mutter sein Leben wirklich in den Dienst von Schürch gestellt hat. Sie war ja auch die, die seine Künstlerlaufbahn eigentlich ins Rollen gebracht hat, indem sie diese Arbeiten Hodler zugeschickt hat. Und es gibt auch einige Zeichnungen von ihm, wir haben sie zwar jetzt nicht in die Ausstellung integriert, wo er ganz offensichtlich die Mutter porträtiert hat, wie sie am Stricken ist, wie sie ein Buch liest oder mit der Katze spielt. Er hatte eine schwarze Katze, die hat er, glaube ich, sehr geliebt. Sie war für ihn natürlich auch Motivlieferant.
Mhm. Also sie war Motivlieferant durch ihr Erscheinungsbild. Hat sie auch sonst, seine Werke auch sonst beeinflusst? Weiß man da was? Oder vielleicht durch ihre Religiosität?
Man weiß, dass sie sehr religiös war. Und Schürch hat auch die Bibel sehr gut gekannt. Inwiefern jetzt sie ihm die Bibel geschenkt hat, inwiefern da Gespräche darüber stattgefunden hat, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass die Bibel ihm ein ganz wichtiger Bildlieferant gewesen ist, dass er da viele Motive, Themen, Sujets, Inspiration gefunden hat, wie übrigens auch in anderer Literatur. Vor allem Dostojewski war für ihn ganz wichtig, diese Randexistenzen von Dostojewski. Mhm.
Sie haben vorher diese Briefe erwähnt. Nach dieser Studie dieser Briefe, was für ein Charakter, was für ein Menschenbild hat sich da rausgeschält? Also würden Sie anhand dieser Briefe diese Person beschreiben?
Also zuerst war ich eigentlich einfach mal irritiert und verunsichert, weil man hat so einen Berg von Briefen, das waren, ich weiß es nicht, 58 oder so. Und ich habe das gelesen in der Hoffnung natürlich, ich weiß nachher, was er gewollt hat, wer er ist, was sein Weltbild ist.
Klarheit.
Genau, Klarheit. Und diese Klarheit haben mir die Briefe nicht wirklich verschafft. Also er hat sich auch widersprochen.
Inwiefern oder womit?
Ja, also einerseits hat er immer davon gesprochen, das Einzige, was zählt, ist das Erlebnis. Das Erlebnis. Es geht darum, den Herzpunkt einer Sache zu finden. Er hat Walter Kern kritisiert dafür oder hat er mal gesagt, du hast zu viel Theorie im Kopf. Weil Walter Kern war ja auch künstlerisch tätig und dann haben sie sich gegenseitig da unterstützt und zusammen
kritisiert.
Und, ja, und zwar sehr, sehr klar. Und also das ist auch, es ist, die Briefe sind auch ein Zeugnis einer wunderbaren Freundschaft. Aber eben einerseits so diese Kritik gegenüber der Theorie und andererseits hat er dann immer wieder diesen Versuch gestartet, sein eigenes Tun theoretisch zu untermauern, sich irgendwie in die Kunstgeschichtsschreibung einzuschreiben. Ja, mein Weg ist gezeichnet von Kokoschka oder von Rembrandt. Also einerseits immer wieder auch diese Selbstzweifel und dann andererseits aber auch so diese, wie soll ich sagen, Grandiositätsgedanken, ja, das Kunst aus Zürich wird mal noch erzittern ab meiner Kunst.
Das ist schon auch Hochmut, der da ein bisschen mitschwingt.
Ja, oder Hoffnung oder Zuversicht oder das Gefühl, das ist da, wo ich hin muss. Er hat auch einmal gesagt, meine Kunst geht den unausweichlichen Weg des Genies, hat er auch gesagt. Ja, leider hat er zu Lebzeiten das dann so nicht mehr miterleben können, dass seine Kunst auch die, man muss ja jetzt nicht von Genie sprechen, aber einfach, dass seine Kunst die gebührende Aufmerksamkeit bekommt, die sie wirklich auch verdient.
Seine Kunst, diese Gestalten am Rand der Gesellschaft. Wir haben jetzt von dieser eher düsteren Motivwahl gesprochen. Was aber auffällig ist, so habe ich es empfunden, wenn man durch diese Ausstellung läuft, ist es ja nicht so, wie man meinen könnte, dass man sich dann so belastet und erschwert fühlt, wenn man rausgeht, sondern ich habe da eine ziemliche Leichtigkeit mitgenommen und diese Gestalten, die ja häufig auch gebückt, gebeugt sind, trotzdem strahlen die so eine Aufrichtigkeit aus.
Ich glaube, genau in dieser Aufrichtigkeit, genau darin liegt die Schönheit der Werke. Schürch hat ja sehr lange so diesen, oder was sich mitträgt bei ihm in der Rezeption, ist schon so dieser Begriff des Elendsmaler. Und was ich aber beim Anschauen dieser Blätter immer wieder gespürt habe, ist die Schönheit, die sich in diesem Elend zeigt, also im Authentischen der Darstellung. Oder um es vielleicht anders zu sagen, ich glaube, wenn man durch die Ausstellungsräume streift und diese Figuren, diese Randexistenzen sieht, im ersten Moment, ja, sind es Elendsgestalten, das kann man vielleicht wirklich so benennen. Aber ich glaube, beim zweiten Blick, dann wird aus diesem Kunstblick, wird ein Menschblick. Man wird zu Mitfühlenden, man wird zu Mitgefährten. Weil wir alle kennen diese Gefühle von Trauer, von Verlust, was es heißt, dazugehören zu wollen, vielleicht auch heimatlos zu sein, Einsamkeit. Also ich meine gerade auch das Thema der Einsamkeit, das ist ja ich habe gerade kürzlich darüber gelesen, das ist ja so die neue Pandemie. Also von dem her aktueller könnten eigentlich die Themen dann auch wiederum fast gar nicht sein. Und ich glaube, wenn man mal diesen Schleier des Elends so ein bisschen lüftet und diese Figuren genauer betrachtet, dann sieht man eben auch diese ganz zarten und stillen Momente, in denen sich ein Journalist hat das als rohe Emotionalität bezeichnet und ich finde das eigentlich sehr treffend. Mhm. Und darin, in diesem rohen, unverblümten, zeigt sich einfach etwas sehr Humanes.
Häufig will man oder man ist ein bisschen konditioniert, man schaut nicht hin, wenn zu viel Elend sich häuft vor einem.
Aber wir wollen ja alles sehen.
Wir wollen ja alles sehen. Und wenn man diese Gesichter anschaut, die gezeichnet sind, ja. Vom Leben. Mhm. Ich finde, wenn man sich dann ein bisschen zwingt oder man muss sich gar nicht wirklich zwingen und hinschaut, hat es plötzlich was fast Erleichterndes.
Ja. Ja.
Und das finde ich ein starkes Gefühl. Man fühlt sich nicht voyeuristisch.
Ja, nein, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, Schürch ist wirklich ohne Pathos ausgekommen. Also da wird nicht, die Werke, die schreien nicht, die sind nicht laut, sondern es ist diese tiefe Stille und eben diese rohe Emotionalität, die wirklich einnimmt und einen anspricht und auch abholt. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, Zeiten der Social Media, wo schön geredet oder schön gepostet, wo verschönert wird, haben diese Echtheitsdarstellungen wirklich auch schon etwas Wohltuendes. Für die einen. Für die anderen ist es wahrscheinlich eher eine Zumutung.
Keine einfache Frage, aber gibt es ein Werk, das Sie besonders berührt hat oder etwas Besonderes ausgelöst hat in diesem Prozess?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also ein Werk aus der Grafischen Sammlung des Kunsthauses Zürich, eine Paardarstellung, die hat mich im ersten Moment einfach in den Bann gezogen. Und zwar ist das eine Paardarstellung, die für mich so exemplarisch ist, wie Schürch nur durch Andeutung und durch Akzentuierung so etwas Essentielles herausschälen kann. Das ist ein Mann und eine Frau, die zwar voneinander abgewandt sind, aber die sich doch mit dem Arm, also körperlich berühren, und die Gesichter strahlen zwar so diese melancholische Stimmung aus, und dennoch hat es in dieser Berührung so das Gefühl von Beziehung als etwas Essentiellem. Also zwischenmenschliche Beziehung, die das ist, was uns tragen kann, wenn sonst im Leben alles abgefallen ist.
Also diese Essenz, ja, ist die Zugehörigkeit, die Beziehung?
Ja, weil man hat das Gefühl, es sind auch so zwei Trauergestalten, so zwei Randgestalten, aber vielleicht gerade in der Verlorenheit in der Welt, was dennoch bleiben kann, ist die Nähe, die einem bleiben kann.
Mhm. Die Ausstellung will ihn also nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, als diesen Elendsmaler darstellen, nur schon mit dem Farbkonzept, das auch sehr leicht wirkt.
Genau. Das Farbkonzept ist genau eigentlich auch aus diesem Grund entstanden. Also das war die Idee dahinter, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt diesen Schürch mal aus dieser Trauerecke befreien. Ohne jetzt das Schreckliche wegzuträumen. Das war ja auch ein Anspruch von ihm. Ich will ja nicht die Augen verschließen. Ich will einfach sehen, was ist. Mhm. Und das Farbkonzept wurde dann auch auf Aussagen hin entwickelt, die Schürch gemacht hat in Bezug auf Farben, auf insbesondere auch die Freskenmalerei, die er in Florenz kennengelernt hat. So diese dumpfen Farben, diese sanften Töne. Manche mag es vielleicht überraschen. Also ich denke, Besuchende, die Schürch sehr gut kennen, die sind überrascht vielleicht ab dem zarten Rosa oder dem lichten Blau. Aber ich denke, auch wenn man die Arbeiten analysiert, farblich, dann sieht man, dass auch wenn das Dunkle überragt, hat es immer wieder diese lichten, farbigen Akzente, die er einbindet in seine Arbeiten. Insbesondere auch, sehr schön sieht man das im zweiten Ausstellungsraum, wo die Landschaftsbilder so ein bisschen gruppiert und vereint sind. Da schwingt einfach so eine meditative Ruhe mit. Und die hat auch mit den Farben zu tun. Also mit den Farben in den Bildern. Aber ich denke auch, dieses zarte Rosa hilft auch, so ein bisschen diese Atmosphäre zu schaffen.
Vielleicht komme ich gern noch ganz kurz auf die letzten Jahre seines Lebens zu sprechen. Da war ja nicht mehr die Mutter an seiner Seite. Von ihr hat er sich dann, glaube ich, nach diesen 10 intensiven Jahren in Abgeschiedenheit gelöst. Mhm. Da war eine andere Frau wichtig.
Genau, also als er von Monte Locarno wieder in die Zivilisation eingetaucht ist, hat der Erika Ebinger, also später hat sie sich dann verheiratet, dann wurde sie Erika Ebinger-Leutwiler, kennengelernt. Das war 1937. Er hat sie in Ascona kennengelernt. Und Obwohl Erika immer betont hat, der Altersunterschied zwischen uns hat keine Rolle gespielt, dass sie sich auf Augenhöhe begegnet seien. Dennoch denke ich, ist es, darf man das ruhig sagen, sie war 20 Jahre jünger. Und sie hat in Ascona, in einer alten Fabrik, hat sie aus irgendeinem inneren Impuls heraus, den sie selbst nicht erklären kann, davon spricht sie nämlich auch in einem der Videos, die wir in der Ausstellung zeigen, hat sie angefangen, Kunstausstellungen einzurichten und hat da auch Werke von Schürch gezeigt. Dann berichtet sie davon, wie er in diese Fabrik gekommen ist und wie sie da zusammen eine ganze Nacht lang durchgeredet haben und sie da gemerkt hat, das ist wirklich die Welt, wo ich mich zu Hause fühle. Diese Welt der Kunst und ja, the rest is history. Also dann sind sie zusammengezogen und sie war dann an seiner Seite bis zu seinem Tod. Ich denke, sie waren so auch Partners in Crime. Also die haben zusammen in Armut gelebt. Es gibt da natürlich auch zig Geschichten. Ja, wenn die Glühbirne kaputt gegangen ist, dann sind sie in die Telefonzelle gegangen, haben da die Glühbirne abgeschraubt, um die zu ersetzen, also nur um mal so die Verhältnisse auch so ein bisschen zu skizzieren, wie die gelebt haben.
Das heißt, diese Ausstellung, die sie da gemacht hat, spontan, also einem inneren Impuls, die hat jetzt noch keinen Ruhm oder geschweige denn Geld gebracht?
Nein, auf jeden Fall nicht, nein.
Also eigentlich dank ihr hat er Anerkennung gefunden, wenigstens nach seinem Tod, dank dem Aargauer Kunsthaus ja auch. Also er wird wieder ein bisschen aus der Vergessenheit geholt, dank dieser Ausstellung.
Ja. Hoffen wir. Ja, und ich möchte schon sagen, also es ist Erika zu verdanken, dass das Werk einfach in dieser Reichhaltigkeit nach wie vor vorhanden ist. Also er hat sein gesamtes Werk ihr vermacht. Und das Steueramt hat diese Werke ja als wertlos eingestuft, nach dem Ableben von Schürch. Und sie war dann die, die eigenhändig in diese Waldhütte gefahren ist. Und auch da gibt es eben wieder dann diese Geschichten. In Kartonkisten soll sie diese Blätter da vom Berg runtergeschleppt haben und die seien da auch unten aus der Kartonkiste rausgefallen. Und ja, also es gibt ja in der Ausstellung auch so ein schönes Filmporträt von ihr. Man sieht sie in ihrer Wohnung, der heutige Sitz der Stiftung in Luzern, wie sie mit diesen Arbeiten, wie sie die vor sich ausbreitet. Und man spürt so diese, nach wie vor so diese Leidenschaft und die Intimität und auch die Schwere, aber die mit dieser Aufgabe verbunden hat. Der Aufgabe, dass man Schürchs Werk kennt und ihm den gebührenden Platz zuweist. Und sie hat ganz vielen Museen hat sie Schürch-Werke geschenkt. Kunstmuseum Winterthur, Grafische Sammlung Kunsthaus Zürich, um jetzt einfach mal zwei Beispiele zu nennen. In der Sammlung hat es ganz viele Werke von Schürch wegen ihr, weil sie da Schenkungen getätigt hat.
Vielleicht haben wir schon angesprochen, aber ich frage das trotzdem nochmals. Warum habt ihr euch gesagt, dieser Schürch, der ist heute auch noch aktuell, den muss man heute sehen?
Also ich denke, es ist schon so, wenn man die Arbeiten anschaut, dann sieht man natürlich schon, es ist eine andere Zeit. Anhand der Motive kann man es zeitlich natürlich schon einordnen, dass das jetzt nicht unbedingt aus dem Hier und Jetzt stammt. Und dennoch, die Themen, die er gewählt hat, wir haben es angesprochen, Thema von Trauer, Thema von Leid, von Liebe, von Zugehörigkeit, Heimatlosigkeit, das sind einfach universelle Themen, die nie nicht aktuell sind. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir den Blick nach Osten richten, die globalen Verhältnisse, die sich verschieben, die Unsicherheiten, die sich auftun, die Kriege, die zunehmen, die Themen, die sind da alle drin.
Die Themen und auch die Aufforderung hinzuschauen,
ja, genau,
kann man sich zu Herzen nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist Ihnen persönlich vor allem geblieben?
Also nebst natürlich einfach diesen großartigen Zeichnungen, die mich immer wieder emotional, gedanklich begleiten, ist es vielleicht die innere Haltung von Schürch. Und zwar die Haltung, dran zu bleiben, zu arbeiten, an sich selbst zu glauben, vielleicht auch so mehr zu wagen, Risiko einzugehen und sich auch die Erlaubnis zu geben, zu stolpern, so auf dem eigenen Lebensweg, meine ich jetzt. Und dann natürlich auch sich die Erlaubnis zu geben, eben hinzuschauen, diese Risse im Leben nicht wegzuträumen, sondern sie sind eben ein ganz wichtiger Bestandteil von uns. Und Schatten und Licht, die waren ja zentral in seiner Kunst und die existieren nicht ohne einander. Die sind nicht absolut. Es gibt kein Licht ohne Schatten und man kann den Schatten nicht benennen, ohne das Licht zu kennen.
Ja, dem Imperfekten eigentlich den Platz einzuräumen, der es auch braucht, der es einnehmen muss.
Ja, und ich glaube, es gibt ja da diesen schönen Satz von Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in.